Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu. Ja, wir sind in der ersten, zweiten Folge von 110 Kilometer und dürfen heute eine Gästin hier begrüßen, Maria Herrmann. Und bevor wir starten, vielleicht erstmal so die Hard Facts. Wer bist du? Wo kommst du eigentlich her und was machst du so, Maria?
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Maria. Ich bin römisch-katholische Theologin, arbeite fürs Bistum Hildesheim, beschäftige mich da sehr intensiv mit dem Thema Innovation, auch ein bisschen mit Transformation, mit Veränderung, mit Emergenz. Begleite das auch wissenschaftlich, promoviert zu dem Thema. Und bin auch sonst relativ viel im Internet unterwegs. Da bin ich unter dem Handle Marys at Marys unterwegs, auf Insta, auf Twitter und so weiter. Genau, das bin ich.
Ja, cool. Da wir ja das Thema Verbundensein irgendwie hier thematisieren, vielleicht mal eine Frage, drei Worte, so, die dir spontan einfallen zu deiner Verbindung mit Kirche. Das ist jetzt natürlich eine überfordernde Frage vielleicht.
Aber. Drei Stichworte. Ich mache mal wirklich Stichworte. Netzwerk, Konflikt, Indifferenz.
Spannend. Indifferenz. Kannst du das vielleicht gerade noch mal ein bisschen erläutern?
Indifferenz kann man ja, also ist, ich sag mal, im sprachlichen Gebrauch oftmals auf einer Ebene angesiedelt, wo es um darum geht, dass einem etwas egal ist. Ne? Also indifferente Menschen. Also man sagt Menschen in der Gesellschaft nach, dass sie indifferenter sind gegenüber zum Beispiel christlichen Werten oder solchen Dingen. Und es gibt aber in der christlichen Tradition, vor allem in der katholischen Tradition, den Begriff der Indifferenz, der ist ignatianisch geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr den Hintergrund schon kennt. Und da geht es darum, sich so einzuüben, geistlich, spirituell, man kann auch den Begriff ganzheitlich nennen, dass man möglichst frei entscheidet. Und zwar sich für etwas entscheidet oder auch gegen etwas entscheidet. Das meint Indifferenz, das ist so ein bisschen ignatianische Spiritualität, einer der Kernbegriffe davon. Und ich glaube, der ist ziemlich gut auch im Bereich Kirche, auch für Zukunftsfragen von Kirche. Indifferenz nicht als, es ist mir egal, sondern Indifferenz als, ich schaue, dass ich mich so in einen Zustand versetze, nicht jetzt irgendwie mit Drogen oder so, aber also, dass ich geistlich so an mir arbeite, mit mir arbeite, dass ich eine möglichst große Freiheit für mich erzeugen kann, auch zum Widerspruch zum Beispiel manchmal.
Ich glaube, Widerspruch ist so ein gutes Stichwort, weil du hast gesagt, Innovation ist so eins deiner Themen. Du arbeitest aber auch bei Kirche, bist katholische Theologin. Und ich würde sagen, wenn ich so mit FreundInnen ins Gespräch komme, mit Menschen in der Stadt, wäre jetzt Kirche und Innovation jetzt nicht die beiden Themen, die sie zusammenbringen. Wie verbindest du die beiden Themen? Wie verbindest du Kirche und Innovation?
Ich habe mich wissenschaftlich jetzt eine ganze Zeit lang mit dem Thema Innovation beschäftigt, nicht nur von kirchlicher Sicht, nicht nur von theologischer Sicht. Und man kann sagen, man kann die These vertreten, muss man nicht, man kann auch andere Thesen vertreten, aber man kann die These vertreten, dass man sagt, Innovation ist Entscheidung. Ja? Also ich muss mich dafür entscheiden, Dinge zum Beispiel mal anders zu machen, aus einer anderen Haltung heraus zu machen oder mich selber zum Beispiel durch eine Innovation auch verändern zu lassen. Das sind Entscheidungen. Und das Spannende ist, das schließt genau an das an, was ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe. Es ist eigentlich eine geistliche Haltung, Entschiedenheit. Ja? Ist so ein bisschen der abstraktere Begriff dafür. Und eine These, die ich im Moment ganz oft verfolge, ist, auch wenn man jetzt mal auf gesellschaftliche Bewegungen und Fragestellungen guckt, dass wir eigentlich mit dem Hintergrund als Kirche, ja, also mit Blick auf Evangelium, mit Blick auf Glaube, Liebe, Hoffnung, mit Blick auf ein neues Jerusalem, auf dieses Versprechen, zur Freiheit befreit, ist auch so ein Schlagwort, dass wir damit eigentlich als berufene Christinnen und Christen eine gute Grundlage dafür haben, entschieden zu sein. Ja? Ich meine damit nicht dieses Entschieden für Christus im Sinne von kämpferisch, sondern einfach dieses sich hineinbegeben in Innovationsfragen, die einen immer auch verändert zurücklassen. Und so würde ich Innovation und Kirche verbinden. Also eigentlich, dass wir ein totales Potenzial haben aus den Werten oder aus den Traditionen auch, die es uns als Zweifelnde und Gläubige und Tätige und ringende Christinnen und Christen, denen es uns ermöglicht, eigentlich mutig voranzugehen und zu träumen, laut zu träumen, mit anderen zu träumen und auch gesellschaftlich für Innovation zu sorgen.
Du hattest ja gerade eben schon von geistlicher Haltung auch geredet, ne? Das würde, glaube ich, so ein bisschen das ansprechen, was wir letztes Mal hatten, mit dieser Freiheit, sich aus einer gewissen Ungebundenheit für eine Verbindung auch zu entscheiden. Mhm. Also dieses Bewusstsein und die Freiheit auch zu haben, also Freiheit von und Freiheit zu, fällt mir das mein Studium immer noch ein, ne? Dass man aus einem Bewusstsein heraus sich auch bewusst dann auch für Verbindung und für Bindung auch entscheidet. Ja. Ne? Ja. Ja, das ist manchmal gar nicht so sehr im Blick, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man über Freiheit redet. Ne? Ja. Das fällt mir gerade auf. Ja, wir haben ja auch so eine These aufgestellt. Ich weiß nicht, dass Kirche an eine Bindungsstörung leidet. Wie würdest du das bewerten? So gerade mit deinem Blick, den du gerade schon auch erwähnt hast, so, ne? Innovation und als Entscheidung auch.
Also ich glaube, die These, die hat Hände und Füße und vielleicht das ein oder andere Gesicht auch in unseren Köpfen. Ich merke immer, wenn ich so Thesen höre, meinen persönlichen Reflex dann immer nachzufragen, wer ist denn mit Kirche gemeint oder was? Ne? Und so bin ich im Moment fast neugieriger, eher andersrum zu fragen und zu sagen, okay, wenn man den Eindruck bekommen könnte, dass es sowas wie Beziehungs- oder Bindungsstörungen gäbe, kann man immer umgekehrt gucken, wo funktioniert Beziehung, Bindung, vielleicht in neuen Formen. Und wie zeigt sich darin Kirche vielleicht neu? Also das klingt ein bisschen wie ein Taschenspielertrick. So ist er nicht gemeint. Ich glaube nur, dass das meine persönliche Herangehensweise, sage ich mal, nicht Überzeugung, aber Herangehensweise, mit so Thesen umzugehen und dann eher zu schauen, okay, wie zeigt sich Verbindung in Schulorten? Ja, oder in offenen Kühlschränken oder solche Themen abzuklappern und zu gucken, wie gestalten wir als Christinnen und Christen mit unserem Sendungsauftrag Beziehungen an diesen Orten, in diesen Kontexten neu und welches Bild von Kirche zeigt sich darin? So würde ich einfach diese Frage mal umdrehen. So.
Und ich glaube, das ist auch Vorgehen von unserem Podcast
irgendwie genau. So ein bisschen. Also ich sehe ganz
diese
viel
These aufzustellen, ne? Ja. Und sich aber mit Menschen zu treffen, wo wir sagen, und da ist ganz viel Beziehungsgeschehen, da ist ganz viel Segen in den Räumen, die geöffnet werden und in dem, was da irgendwie gestaltet wird und möglich gemacht wird.
Jetzt muss ich mal einfach der Versuchung nachgehen und sagen, so, ja, wo ist es denn konkret? Also hättest du zum Beispiel ein Beispiel, Maria, wo du sagen würdest, das ist, da ist es konkret geworden bei dir in deinem Arbeiten? Also ich meine, wir müssen auch nochmal nachdenken. Oder ein Beispiel rauskramen.
Also ich erlebe zum Beispiel in Hildesheim den Godehardgarten als so ein Ort, wo Beziehungen auf der Basis von, ich sag mal, einer grünen Fläche, im besten Sinne des Wortes, einer bunten grünen Fläche neben der Godehardkirche, wie sich da Beziehung neu zeigt, nämlich einfach, dass irgendjemand zum Beispiel verantwortlich sein muss, dafür regelmäßig zu gießen. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Ob das so stattfindet, ist nochmal was anderes. Aber das hat ja was mit Bezug und Beziehung, Verbundenheit zu tun. Ja? Gemeinsam an einem Beet zu buddeln, das macht einen, glaube ich, schon, das macht was mit einem und mit einer Beziehung. So.
Ich höre auch so ein bisschen raus, dieses gemeinsame Ziel auch immer zu haben. Ja, das ist genau, so ein Faktor,
genau,
glaube ich.
Genau. Wenn du mich jetzt biografisch fragst in meiner Arbeit, ich bin jetzt ich glaube, 9. Jahr im Bistum, habe verschiedene, ich sag mal, Positionen oder Aufträge durchgemacht, bei so einem Praktikum und dann bei Kirchhoff 2. Und ich erinnere mich an eine Situation, die hat mich völlig geflasht, weil sie, glaube ich, extrem viel über Verbundenheit erzählt. Wir waren in Nordosten Londons unterwegs, um eine Fresh Expression zu besuchen und waren unterwegs mit...
Vielleicht muss man das gerade noch mal ganz kurz erklären. Ne?
Eine frische Ausdrucksform von Kirche, also eine neue Gemeindeform. Ich erzähle gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. Ich muss nur einen Satz noch dazwischen schieben. Wir waren nämlich unterwegs, um Kolleginnen und Kollegen von den Philippinen, also katholische Filipinos, diese neuen Aufbrüche von Kirche zu zeigen in der anglikanischen Kirche. Also totale wilde Mischung. Ich mit meiner protestantischen Pastorin-Kollegin aus Norddeutschland, die Filipinos, und wir dann zu Besuch in einer Neugründung anglikanischem Kontext. Und ich bin immer noch geflasht und berührt davon, wenn ich dran denke, weil die Schwestern und Brüder in London haben ihre Kirche verkauft und haben aber eine Stelle beibehalten, eine Pastorinnenstelle, die einmal in der Woche auf dem Wochenmarkt präsent ist und dort Segen verteilt und Tee und Kaffee. Und darum bildet sich eine Gemeinschaft, die wirklich aus ganz vielen verschiedenen Menschen besteht. Und der Ort dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde, dieser Fresh Expression, so sagen die eben, ist der Markt und das jeweilige Wohnzimmer, wo die sich unter der Zeit zu treffen. Und ich sehe uns in unserem Besuch zu 5, zu 6 in diesem einen Wohnzimmer sitzen von einem Mann, der seit 2 Jahren Witwer war. Und man sah diesem Wohnzimmer an, dass das auch jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gepflegt war. Aber wir saßen da und wir haben das Vaterunser in jeweiligen Landessprachen gebetet. Und das ist etwas, was mich nachhaltig beeindruckt und beeinflusst, weil es innerhalb von einem Vierteltag, also wir waren da keine 4, 5 Stunden, in diesem Gebet, in der jeweiligen Muttersprache, Verbundenheit, Verbindung irgendwie ausgedrückt hat, obwohl wir nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und obwohl wir in einem extrem seltsamen Setting saßen, ja, und wo die Trauer auch riechbar war, ja. Und das ist ein ganz anderes Beispiel als der Godehardt-Garten oder als eine Schule oder ja, ganz viele andere Orte, die wir auch im Bistum Hildesheim haben. Aber es ist ein Beispiel, das mich nachhaltig begleitet.
Ja, da zeigt sich auch schon so ein bisschen diese Spannung aus, da steckt was Eigenes drin in der Verbindung, ne? Etwas, ja, was man in seiner eigenen Sprache auch vielleicht ausdrückt, ne? Ja. Und etwas, was dann doch irgendwie alle zusammenbringt, ne? Ja. Also wo sich diese Verbindung dann tatsächlich ausdrückt und konkretisiert. Ja, das finde ich gerade auch beeindruckend, das zu hören. Ja.
Und wenn wir bei Fresh X sind, dann ist so eine Frage, die ich mir oft stelle und die auch mit Verbindung zu tun hat, diese Frage, wie lässt sich das eigentlich verbinden? Tradition, also so alte Gebäude, die auch behalten werden oder die halt weggegeben werden, Strukturen, Rituale, Geschichten, die sich durch wirklich ja viele, viele Jahre getragen haben. Diese Tradition verbunden mit Innovation, wie verbindet sich das?
Es gibt noch eine zweite Art und Weise, wie man über Innovation sprechen kann. Man kann nämlich sagen, Innovation ist eigentlich auch immer Kombination. Ein Smartphone ist daraus entstanden, dass sich jemand gedacht hat, ein Computer und ein Telefon, das muss man doch miteinander kombinieren können. Und es kam was Neues bei rum. So. Das war für Nokia nicht so gut, aber für alle anderen schon. Und das lässt sich aber auch durchdeklinieren, ja. Oder das lässt sich auch an anderen Orten oder in anderen Kontexten genauso abstrahieren, dass man sagt, also das Neue entsteht nicht aus dem luftleeren Raum, sondern ist die Rekombination von schon bereits bestehenden Dingen. Das Spannende ist, dass es in der Theologie dafür eigentlich ein Wort schon gibt, nämlich den Begriff der Inkulturation. Evangelisch würde man wahrscheinlich Kontextualisierung sagen, ja. Das heißt also, zu etwas, was, ich sag mal, eine Tradition hat oder einen Wert hat oder einen goldenen Kern hat, ja, dem legt man entweder ein neues Gewand an oder das kontextualisiert man, das stellt man in den jeweiligen Kontext neu dar. Und von daher, glaube ich, kann sowohl Tradition nicht ohne Innovation und Innovation nie ohne Tradition. Weil eine Innovation, die quasi ohne Tradition existiert, die hat kein Fundament, die ist aus der Luft gegriffen, da passiert nichts.
Das heißt, in ihrer Verbindung bedingen sie sich eigentlich, ja, gegenseitig.
Ja,
ja. Ja, also bei diesem neuen Gewand muss ich gerade dann denken, das ist ja häufig ein Vorwurf, den man so hört, also so in konservativen Kreisen so, ne, dass man versucht, alte Lehre eigentlich nur neue Gewänder zu kleiden. Ne? Das ist ja, glaube ich, eine große Bruchstelle eigentlich, so was die Verbindung angeht, auch mit Gesellschaft und so. Ne? Ich sehe da halt schon auch, genau, dass sich beides bedingt, aber dass es ganz schwer ist, dass so gegenseitig bewusst zu machen. Ne? Also ich glaube, Innovation versucht häufig ein Stück weit, glaube ich, auszubrechen aus dem Kontext der Tradition. Ne? Und Tradition versucht dann meistens auch ohne Innovation auszukommen. Das ist, ja.
Ja, oder also vielleicht nochmal anders formuliert, eine Tradition, die einen Kontext bekommt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einer Innovation wird. Ja, also zum Beispiel der Wert des Pilgerns, ja, oder die große Erzählung des Pilgerns, ja, der kann man ja immer wieder einen neuen Kontext geben, ob das dann ein Godehardjahr ist, ja, und ob daraus dann nochmal eine Innovation wird, ist nochmal was anderes. Aber quasi in dem Hineinbegeben in einen Kontext von etwas, was einen großen Wert hat, und auch da wieder die Verbindungsaufnahme zu diesem Kontext, entsteht in der Regel eigentlich immer was Neues. Und das, was mich in meiner Forschung fasziniert an der Stelle, ist etwas, was man vielleicht mit dem großen Begriff der Gnade beschreiben kann. In der Innovationsforschung würde ich dann eher von Emergenz sprechen. Etwas, also dass das, was da passiert, nicht machbar ist. Also es ist nicht erzwingbar. Das beschreiben auch Leute, die nicht TheologInnen oder Theologen sind, ja, dass diese Entstehung, die kann man gut planen oder vorbereiten. Man kann alles dafür tun, dass es gelingt, aber es ist nicht wie eine Maschine, du drückst auf den Knopf und es passiert. Und mir ist das deswegen so wichtig, weil wir dadurch diesen Begriff der Mission zum Beispiel gut in Anführungszeichen einfangen können. Wenn ich missionarisch Kirche sein will, und dadurch Innovation schaffen will für neue, beispielsweise, ich nenne es mal Zielgruppen oder neue Kontexte, dann muss ich mir bewusst sein, dass das auch nicht gelingen kann. Ja, dass das nicht wie eine Maschine funktioniert und dass das viel mit Verletzlichkeit zu tun hat, dass das viel mit vielleicht auch selber verändert werden zu tun hat. Und deswegen ist das gar nicht so unwichtig, ne? Über dieses Gnadenvolle oder vielleicht würde man katholisch dann eher sagen, die verwandelnde Kraft von Innovation, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den man nicht unterschätzen darf. Und da kommen wir nämlich dann zu diesen Gesprächen, die du andeutest. Ja? Also wie kann man das gut vermitteln, dass es diese Veränderung braucht und dass die sich automatisch zeigt und ergibt im Hinausgehen?
In meinem Kopf haben sich jetzt gerade nochmal so zwei Sachen verbunden, irgendwie, verbunden, ja.
Auch das ist verbunden.
Und zwar dieser Aspekt der Gnade mit dem Verbundensein. Also inwieweit habe ich manchmal auch gar keinen Einfluss auf Verbindungen und ob sie entstehen oder nicht. Also da habe ich auch eigene Erfahrungen, wo ich nie gedacht hätte, dass da ein Gefühl der Verbundenheit irgendwie entsteht. Und gleichzeitig dann nochmal ganz an den Anfang geswitcht, dieses Entscheidende, also Entscheiden und Gnade und Verbundensein. Wie würdest du das zusammenbringen?
Oh, das sind die großen Themen. Ne?
Ich glaube, wir kommen heute schon ganz schön ins Wackeln.
Ich assoziiere mal wild. Ne?
Ja.
Es kann ja auch eine Entscheidung sein, Gnade anzunehmen. Und wahrscheinlich ist es die größte Entscheidung, ja, sich von einer Gnade, also das kann ja ein spiritueller Zugang zu sein, sie ist ja so groß, dass man sich bewusst dafür entscheiden muss, sie anzunehmen, ja, als geliebtes Kind Gottes auf dieser Welt zu tanzen. Und ich glaube, das ist dann ein Aspekt, der auf dem Verbundenheit wachsen kann. Ich glaube, in dem Moment, in dem ich dieses Geliebtsein, diese Zusage, dieses, ja, vielleicht auch diesen Leap of Faith, diesen Glaubensschritt, der ja einfach einer ist, wenn der mir schwer fällt, glaube ich, fällt er mir auch schwer im Hinblick auf eine Beziehung zu anderen, zu Mitmenschen, in welcher Form von Beziehung, und vielleicht auch zu einer Glaubensgemeinschaft. Ne? Das ist, glaube ich, dann hier auch ein Thema. Ne? Wie kann ich dieser Gemeinschaft auch als Gemeinschaft der Glaubenden, ja, vertrauen mit dem, was
das wir wäre jetzt ein Gedanke, der sich für mich da anschließt. Ne? Also wenn wir da von reden, dass gesellschaftlich schon ein bisschen bemerkbar ist, dass man weniger Bereitschaft hat, ne, so sich zu binden oder diesen Vertrauensvorschuss auch zu geben, ne, in solche Beziehungen, dann ist das auch kein Wunder, dass wir das als Kirche halt auch mitmachen, ne, als Abbild der Gesellschaft auch.
Ja. Bist du zufrieden?
Ja, doch, doch. Ich glaube, ich hänge dem noch so ein bisschen nach. Also ich finde Vertrauen ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, was verbunden sein so genau damit verbunden ist. Und ich merke, dass das im Kontext von Kirche total schwierig für mich ist. Mhm. Also da, genau, also nochmal der Unterschied Glaube und Kirche, ne? Also soweit man es unterscheiden kann. Ne? Aber auch da manchmal für mich auch hadern ist, ne? Mit Gott vertrauen oder da die Gnade auch anzunehmen. Ne? Also wenn ich die Zeitung aufschlage, ne? Und Seenotrettung oder genau, Ukraine und so, also das und dann natürlich Vertrauen in Kirche, was auch bröckelt und so, genau, also wo ich dann merke, das fällt mir auch schwer und ich glaube, da ist es dann auch, wo mein Verbundensein auch Risse bekommt, also wo ich auch merke, da, also eigentlich da, wo Vertrauen fehlt und es mir schwer fehlt zu vertrauen, da bricht auch die Verbindung.
Das kann ich, glaube ich, nur bestätigen. Also ich habe heute noch darüber geredet, wie meine Verbindung beispielsweise zum Sakrament der Beichte ganz klar auch an dem Vertrauen hängt. So, ne? Und da auch die Risse hat. Weil wenn ich den Leuten da gegenüber, in dem Fall dem Priester gegenüber, nicht das Vertrauen aufbauen kann, weil keine Chance dazu bestand, Beziehungen aufzubauen. Oder weil eben das Vertrauen auch mal missbraucht wird, muss man auch sagen. Ne? Oder gar nicht erst versucht wird, aufzubauen. Dann ist da gar keine Grundlage für ein Sakrament da. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ne? Also das kann man natürlich theologisch nochmal anders bewerten, aber das ist so, finde ich, schon die Sicht, glaube ich, die viele Menschen dann auf Sakramente entwickeln auch. Ne? Wenn sie den Leuten, den Repräsentanten der Kirche, des Glaubens nicht vertrauen können, dann können sie auch dem, was wir zu geben haben, nicht vertrauen.
Deshalb ja eigentlich so spannend, dass Vertrauen und auch Verbundenheit so was Kostbares ist und auf dem ja auch so viel baut im Glauben und in Kirche.
Und was ich mir jetzt so beim Zuhören nochmal so gedacht habe, was ich nochmal spannend fände, ist nochmal drüber nachzudenken, inwieweit diese Verbindung und dieses Vertrauen auch was mit Verschiedenheit zu tun hat. Ich habe vorhin das Beispiel Bewusstheit gezählt, weil da einfach sehr ansichtig wird, es ist konfessionell einfach mindestens dreifach verschieden, es ist national mindestens dreifach verschieden, sozial kommen da auch, glaube ich, noch mal einige Dimensionen dazu. Und allein in diesem Vaterunser, das nicht mal in derselben Sprache gesprochen wurde, kristallisiert sich einfach super viel Verschiedenheit. Und dieser gnadenvolle Moment hat mir irgendwie gezeigt, wie Verbindung, Verbundenheit im Evangelium irgendwie, ich sag mal, funktioniert oder wie sie sich zeigt, wie sie mich verändert, wie sie mich tanzen lässt, ja, und um mal in dem Bild zu bleiben. Und vielleicht ist das Problem der Beziehungsstörung, der Verbindungsstörung, hat was mit fehlender Verschiedenheit zu tun. Weil es nicht mehr, also weil die Verbindung quasi gestört ist aufgrund von zu wenig Verschiedenheit. Man wird nicht mehr überrascht oder so. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine?
Also so fehlende Diversität auch in der Kirche einfach.
Genau.
Ja, und dass es dieses überraschende Moment braucht, quasi, um ein Gespür, ein Geschmack dafür zu bekommen, was Verbindung heißt und Verbundenheit heißt. Ja. Spannend, so habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Aber das Ja, könnte sein. Gerade weil sich die Kirche ja schon sehr stark darum bemüht, immer die Einheit auch zu repräsentieren. Ne?
Ja, und
Da
jetzt
gibt es dann eine Überbetonung auch. Ne?
wenn man einfach mal milieuorientiert jetzt mal guckt oder einfach generell, ne, sind, glaube ich, blühende Orte schon diejenigen, ne, oder besonders segenreiche Orte, könnte ich mir vorstellen, die durch eine Diversität auch leben, ne?
Das
So.
stimmt, ja.
Und das sind für mich auch immer die Orte, die dynamisch sind irgendwie. Also ich
Genau.
merke, dass da lerne ich, da wachse ich, da muss ich mich bewegen auch, ne? Also
Ja.
die sind nicht immer nur dynamisch im positiven Sinne
Ja.
auch, ne, sondern auch herausfordernd dynamisch. Aber das sind Orte so, ne, da, ich weiß nicht, also manche mögen ja gerne dieses Wort des Aussetzens, ne? Aber da setze ich mich mit meinem eigenen auch aus, weil ich halt weiß, es kommt nicht der gleiche Widerschall zurück. Sondern vielleicht kommt auch was anderes, ne? Und ich höre Dinge, die ich vielleicht vorher noch nicht gehört habe und die vielleicht auch erstmal nicht zu meinem Weltpuzzle und dem, wie ich mir Welt vorstelle, irgendwie passen. Und aber das, genau, also das empfinde ich dann auch oft als Segen. Also gerade dieses, genau, diese Verschiedenheit, die eher eine, also eine Bewegung bringt.
Ja, das ist ja auch wieder. Ich entdecke immer gerne überall Spannungen, weil das diese Dynamik für mich auch ganz gut auffasst, ne? Also Spannungen sind Sachen, die einen irgendwie auch in Bewegung halten, ne? Also wo man sich nicht drauf ausruhen kann, in die eine oder in die andere Seite zu kippen. Und ja, man möchte beheimatet sein, ne? Man möchte ja irgendwo ankommen und gleichzeitig ist es gar nicht gut im Sinne einer Bequemlichkeit, die sich dann einschleichen kann, wenn man dann irgendwie sich nur ausruht, ne? Und es ist wichtig, da herausgefordert zu werden, auch aus dieser Beheimatung. Ne? Es ist auch eine Bewegung durch die Bibel hindurch. Ne? Also da wird ganz schön viel bewegt von einem Ort zum anderen.
Und das ist das, was mich so nachdenklich macht.
Ja.
Also, ich glaube, wir drei sind da vielleicht ein bisschen ähnlich so. Und dann gibt es aber wirklich diejenigen,
Wir
die
brauchen hier noch mehr Konflikte.
eher Ruhe suchen oder
Ja.
Beheimatung, ja. Und es ist auch völlig legitime Sehnsucht an der Stelle. Wie beschreibt man das mit Blick auf diejenigen und ihre Bedürfnisse und Bedarfe, ne? Das, da
Ja, ich
denke ich
glaube,
viel drüber nach.
Sicherheit ist das
Ja,
ja, ne?
genau,
Also
ja.
so viel auch
Ja.
dieser Aspekt der Sicherheit. Genau. Weil ich auch wahrnehme, dass das zunimmt. Also je mehr irgendwie an dem Alten bröckelt vielleicht so, ne? Durch, genau, durch Dinge, die einfach aufgedeckt werden, Sachen, die dann doch deutlich sind und nicht mehr geleugnet werden können, dass dann dieses Bedürfnis von Sicherheit bei vielen Menschen auch zunimmt. Und da vielleicht nochmal so die These, dass ja eigentlich Verbindung auch Sicherheit geben kann. Also wie kann auch in diesem Dynamischen, was dann auch eine Verbindung in Verschiedenheit ist, auch eine Sicherheit da sein im Sinne eines solidarischen Miteinanders, eines sich auch Haltens. Genau, also wirklich Gemeinschaft sein, eben auch sich stützen oder Halt geben. Also ich fand noch eine wichtige oder spannende Frage für mich, so ein bisschen verbunden sein in traditionellen Kontexten, wenn man sie dann so trennen kann, und innovativen Kontexten. Wo liegen da die Unterschiede oder gibt es da Unterschiede? Also wird da Verbundenheit nochmal anders definiert? Ist es anders geprägt? Wird es anders gelebt? Oder kann Mensch das vielleicht gar nicht so unterscheiden, dass traditionelle und innovative Kontexte, kann man die vielleicht, gibt es da eigentlich gar nicht mehr so die harte Grenze oder spielt Verbundenheit eigentlich in beiden dieselbe Rolle? Ist es vielleicht was Verbindendes auch?
Also ich glaube, grundsätzlich fällt es mir total schwer vom Augenscheinlichen zwischen Tradition und Innovation zu unterscheiden. Also zu sagen, okay, die Gemeinde feiert beispielsweise die Messe sehr klassisch oder noch klassischer und ist deswegen innovativ oder traditionell. Das hat den Hintergrund, dass ich sag mal, vom wissenschaftlichen Standpunkt her sage, Innovation ist immer kontextuell. Es gibt keine abstrakte Innovation. Und entsprechend ist es ja mit der Tradition dann auch. Also könnte man die These vertreten. Ja? So. Tradition hat immer einen Kontext. So. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, bloß weil der Instagram-Auftritt jetzt irgendwie besonders fresh ist und mega und nice und so, ist das jetzt vielleicht sogar besonders innovativ. Vielleicht ist zum Beispiel die die theologische Botschaft besonders traditionell. So, oder vielleicht sogar, ich sag mal das Wort mit K, konservativ. Ja. Ich glaube, was deine Frage ein bisschen berührt, hat ein englischer Theologe Pete Ward mal mit der Liquid Church und der Solid Church ganz gut zusammengefasst. Und er sagt, dass das Bild einer soliden, einer, ich sag mal, festen Kirche orientiert sich beispielsweise an den Gottesdienstteilnehmenden oder an der Art und Weise, wie die sich engagieren, Quantitäten, genau, oder also an Messbarkeiten, ja, und die gute Nachfolge orientiert sich dann auch an Messbarkeiten, nämlich an der Art und Weise, wie regelmäßig ich mich an dem Gottesdienstgeschehen beteilige und oder eventuell an dem Vereinskirchenwesen, das damit dran hängt, so. Und das ist egal, in welcher Form, das kann traditionell und innovativ total egal sein, so. Und er entwirft aber parallel nochmal das Bild einer Solid Church, einer Liquid Church, also einer verflüssigten Form von Kirche, die, ich sag mal, neue Formen, neue Ausrichtungen, ich sag mal, neue Beziehungsgeflechte entwickelt. Das hat dann ganz viel mit einer Christusfrömmigkeit zu tun, mit Ereignis, also auch Festival zweimal im Jahr könnte eine bestimmte Form von Nachfolge sein. Ja, so, genau. Und das ragt, glaube ich, so ein bisschen in deine Frage rein. Ne? Ich finde aber noch ganz spannend, du hast jetzt Erfahrung gesagt, das ist natürlich etwas, was uns konfessionell gerade total durcheinander wirbelt. Ne? Also das ist auch das, was global so ein bisschen auch aus der, und das meine ich jetzt sehr wertfrei, evangelikalen Erfahrung, auch in die römisch-katholische Welt hineinschwappt, dieses ganz bewusst Erfahrung machen, ja, ob das musikalisch ist, ob das hat dann auch was mit Lichtshows zu tun, mit ganz vielen anderen ästhetischen Aspekten.
Was ja, sorry, ganz kurz, eine total katholische Sache ist, mit allen Sinnen.
Genau, ne? Also genau, sinnlicher. Genau. Es ist so lustig, wie sich das dann trifft, genau. Oder gleichzeitig, wie katholischer Kontext dann auch empfänglich dafür ist. Ja. Ja, genau.
Mit dieser Liquid Church finde ich spannend, also Verbundenheit, die dann vielleicht auch nicht mehr greifbar ist. Ne? Genau. Also wirklich dieses keine Zahlen mehr, oder? Ja. Also nicht sagen können, das und das sind die Kriterien, ja, dass du mit uns verbunden bist oder woran wir deine Verbundenheit messen können. Und mit dem Kontextuellen dachte ich gerade nochmal, wie wichtig ist es, mit dem Ort verbunden zu sein, mit dem Sozialraum. Also das, oder? Also hätte ich jetzt so als als Gedanken nochmal im Kopf, dies, also verbunden sein mit den Menschen, aber auch mit ihrem Lebensraum, mit dem, was sie beschäftigt, mit dem Ort, wo ich eigentlich unterwegs bin, den Straßen, den Läden.
Ja, wo sich Relevanz entfalten kann letztlich, ne? Ja. Ich meine, das ist dann auch da wieder, ne, haben wir wieder ein Riesenthema auf theologischer Basis, Inkarnation. Also gelingt es, diese große Botschaft in den Montag, ja, morgens um 8 zu übertragen. So. Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich, wir sind ja unter uns.
Fast, hört keiner zu.
mit der Begrifflichkeit Ort. Weil Ort nicht nur im römisch-katholischen, in ganz vielen kirchlichen Kontexten immer eine geografische, einen geografischen Touch hat so. Und das, was ich mindestens aus der Digitalisierung mitnehme, das hinterfragt. Suchen wir den Zwischenraum, ich sag mal, zwischen Digitalisierung und Geografisierung, kommt das Thema Netzwerk nochmal ins Spiel. Also eine Gemeindegründung in einem Fitnessstudio hat den Sozialraum auch im Blick. Er ist nun nicht quasi ein Quartier, sondern es ist das Netzwerk der Leute, die vielleicht sogar aus einem ganzen Stadtteil oder der ganzen Stadt in dieses Fitnessstudio kommen. Deswegen bin ich manchmal sehr, sehr zurückhaltend, was den Begriff Ort betrifft, und verwende sehr bewusst immer Kontext.
Ist ja auch spannend, vielleicht der Ort, der auch liquide ist, ne? Also der genau. sich auch verflüssigt, wo genau die so. Grenzen auch wieder genau sich so. Weiten. Finde ich auch einen spannenden Aspekt. Und eigentlich ja auch etwas, also da Kontext oder Netzwerk zu nutzen, wo ich denke, das entlastet vielleicht auch. Total. Also wenn ich überlege, ich hatte bis vor 2 Monaten noch einen riesen Raum, also Stade, Bremerförde, Hemmoor, ich konnte stundenlang Auto fahren bis an die Grenzen des Gebietes, für das ich zuständig war. Und dazu sagen, es geht nicht um den Ort geografisch, sondern um die Kontexte, genau. die da auch verschieden sind, weil es eine große Fläche ist, aber trotzdem, genau. Also merke ich gerade, das entlastet nochmal, was du gesagt hast, diese andere Perspektive.
Genau, das entlastet dich. Kirchenleitend muss man dann einfach andere Wege finden, wie man bestimmte Dinge steuerbar, händelbar hält, verwaltbar hält. Ja? Dass man sagt, okay, bestimmte Räume müssen wir anders gestalten und vielleicht sind dann die Großstädte ganze Räume und das, was dann ländlich ist, konfiguriert sich nochmal anders. Also das ist, ich glaube, für die jeweiligen Akteurinnen vor Ort ist das immer, oder nee, vor Ort, habe ich selber gesagt, im Kontext, ist das nochmal ein anderes Thema als auf der Leitungsebene.
Ja. Ich würde sagen, dann sind wir langsam auch schon am Ende angekommen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch loswerden? Das konntest du jetzt gerade nicht sagen und es ist dir irgendwie wichtig, das mit der Welt zu teilen.
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Ich bin sehr gespannt auf das, was mit euch jetzt noch so zu hören ist und passiert. Das ist mir das wichtig zu sagen.
Auch. Ja, da sind wir auch gespannt auf all die Gäste, die noch kommen. Und danken dir, dass du den Start gemacht hast.
Sehr gerne.
Mit uns experimentiert.
Ich fand das sehr, sehr spannend, dir zuzuhören und das, dieses Gespräch über Verbundensein zu fühlen und nicht nur zu führen, sondern auch zu fühlen. Genau.
Von Herzen vielen Dank und wir freuen uns auf alle, die beim nächsten Mal wieder dabei sind.
Ja, danke euch.
Bis dann.
Bis dann.